herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Mittwochabend, ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer natürlich live aus Norddeutschland. Können Sie sich vorstellen, wie der Pflegeberuf noch in den 50ern, in den 60er Jahren aussah? Sie hat gekämpft und die entscheidenden Weichen gestellt, ringt um die Anerkennung des Berufes als enorm wichtigen Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Sie hat sich durchgesetzt in Strukturen, die einer Frau diesen Aufstieg eigentlich unmöglich gemacht haben. Pflegeexpertin Professor Christa Olbrich, ganz herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Dankeschön.
Wir haben ein wirklich sehr interessantes Thema, was viele Menschen sehr bewegt, was in vielen Familien präsent ist. Ja. Liebe Frau Olbrich, aber Sie haben Ihr Leben lang gearbeitet. Sie haben Menschen gepflegt. Sie haben gelehrt an der Universität. Wie halten Sie sich eigentlich selber fit?
Ja, indem ich ganz viel mache, was Sie jetzt eben genannt haben. Ich lehre, ich mache, ich denke, ich bewege mich im Geist, im Körper, rundum, was das Leben alles bietet.
Ich darf tatsächlich sagen, Sie sind 80.
Ja.
Und stolzieren hier rein in dieses Studio, als wäre es im Grunde die leichteste Übung der Welt.
Ja, ja, ist es ja auch.
Ja, natürlich. Was machen Sie auch sportlich? Das gehört ja auch dazu.
Ja, ja, ja. Na, ich gehe jeden Tag mit meinem Hund spazieren. Ich mache Yoga, ich arbeite in meinem Garten. Ich schufte mit meinen Bienen. Die Bienenkästen sind auch immer ganz schwer, die ich heben muss. Ja,
also Hobbyimkerin?
Ja, seit 30 Jahren. Ja, ja.
Also ist einiges zu tun. Und ich sag mal so, der eine oder andere Stich bewahrt einen vor Arthrose. Sagt man doch zumindest im Volksmund.
Ja,
ne?
Ja, gehört dazu, ja. Also manchmal stechen sie auch, diese Viecher, ja. Aber sie geben süßen Honig und es ist dann wieder die Freude, die man dann hat, ja.
Ich freue mich sehr. Ich merke schon, Sie sind so positiv aufgeladen, dass wir heute über das Thema ausführlich sprechen können. Schön, dass Sie unser Gast sind.
Ja, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und ich freue mich auch, dass ich darüber reden kann, über meine Lebensgeschichte oder über die Bedeutung der Pflege.
Auch. Man muss auch dazu sagen, es wird ein immer wichtigeres Thema. Ja. Jetzt allein fehlen 200.000 Pflegekräfte.
Ja.
Die Prognose ist, in wenigen Jahren sind es schon 500.000 Pflegekräfte, ja, die fehlen.
Ja, es ist nicht abzusehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja.
Also wir machen heute auch ein bisschen Lust auf den Pflegeberuf.
Ja, wäre schön. Also es gibt junge Menschen, die ganz viel Freude haben an dem Beruf. Aber die Bedingungen sind halt so, dass sie oft wieder aussteigen oder frustriert sind, ja, oder
ins Burnout kommen. Ja. Da müssen wir Klarheit schaffen.
Ja, genau.
Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Thema in unserer Gesellschaft. Was muss sich möglicherweise bei der Pflege ändern? Unsere Expertin heute Abend, sie hat lange in dem Beruf gearbeitet, hat auch gelehrt, Professor Christa Olbrich, ganz herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Bevor wir beide intensiv ins Gespräch einsteigen, auch was Ihre Lebensgeschichte angeht, erstmal ein Porträt über Sie von Sarah Markus und Nicola Melius.
Sie ist eine Pionierin, ihr Lebensweg die Reise einer Heldin. Pflegewissenschaftlerin Professor Christa Olbrich.
Ich bin sehr arm aufgewachsen und hatte nur 7 Jahre Volksschule.
Hat mit 16 ein Erlebnis, das ihren Lebensweg entscheidet.
Und dann ist die Patientin in meinen Armen gestorben. Und dann war das für mich so eine existenzielle Erfahrung.
Von da an verschreibt Christa Olbrich ihr Leben der Pflege. Erst Krankenhaushelferin, holt ihr Abitur nach, studiert, promoviert mit 51. Wird als Frau immer wieder herabgewürdigt, überwindet Widerstände.
Wie halten Sie das alles aus? Und dann habe ich gesagt, in meiner Seele kann ich nicht verletzt werden.
Heute gilt sie als Pionierin der Pflegewissenschaft, ist in 60 Berufsjahren viele neue Wege gegangen, kritisiert, schreibt Bücher, hält Vorträge mit viel Seele und Herz.
Das Leben ist so kostbar. Sei mutig und mache einfach.
Auf dem roten Sofa mit einer außergewöhnlichen Karriere und einer kraftvollen Vision. Professor Christa Olbrich.
Was war das eben für ein schönes Schlussbild? Sie auf einer Bühne als Expertin, als gefeierte Speakerin, die einen Vortrag gehalten hat. Ja. Wenn Sie diese Bilder sehen, fragen Sie sich auch gelegentlich, Mensch des Kindes, woher habe ich eigentlich die Kraft genommen,
ja,
mich bis dahin hochzuarbeiten?
Ja, ja, ich bin ganz beeindruckt von mir selbst.
Ja, ja, nee, das finde ich, das können Sie auch sein. Ich habe in Ihrem Buch gelesen und ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Und lassen Sie uns doch mal vorne anfangen.
Ja.
Was war das für ein Ausflug, den Sie mit Ihren Großeltern gemacht haben, ans Meer. Was ist in Ihnen da passiert, als kleines Kind, als 7-8-Jährige?
Naja, ich bin ja in diesem kleinen fränkischen Dorf aufgewachsen und habe nichts gekannt, außer dieses Dorf und die Bauernhöfe. Und dann hat man mich mit 6 Jahren in den Zug gesetzt, ganz alleine. Und dann bin ich von Süddeutschland bis nach Nordenham gefahren. Der Schaffner hat mich dann von einem Zug in den anderen gesetzt. Und dann kam ich in Nordenham an. Und ich kann mich noch gut erinnern, dann war plötzlich die Luft so anders, dieses Salzige und dieser Wind. Und dann hat der Schaffner mich in die Arme meines Großvaters gehoben. Und ich kannte meine Großeltern nicht. Und ich hatte keine Angst. Ich war einfach offen, habe gedacht, oh, ist das, was gibt es hier? Und was kann ich hier alles erleben? Und es war, und ich, meine Großeltern hatten dann ein ganz anderes Leben als meine Eltern, also ich war ja unwahrscheinlich bettelarm und meine Mutter konnte auch nichts mehr machen, mein Vater auch nichts. Die waren so hilflos. Und meine Großmutter war so anders. Die war eine tatkräftige Frau, hat mich erzogen, hat gedacht, sie muss noch was aus mir machen. Dann habe ich zuerst eine Schleife ins Haar gekriegt und weiße Kniestrümpfe an. Ich war ja in Haundorf nur immer so in Stiefeln und barfuß gelaufen.
Was hat auch dieser Ort, das Meer, diese Weite, das Meer zu sehen, was hat das auch in Ihnen hervorgerufen?
Ja, das hat so eine Sehnsucht. Und also ich liebe heute noch die Weite. Und es ist einfach wunderschön, in das Meer zu schauen, in die Weite zu schauen. Und das gibt mir ganz viel Kraft. Es gibt mir so ganz viel Sehnsucht nach dem Leben. Das Leben zu entdecken, das Leben kennenzulernen, das Leben zu erfahren. Mhm. Und es ist alles in der Weite und in dem Meer verbunden.
Das Leben vorher, Ihre Familie, also Ihre Eltern, waren Vertriebene aus Schlesien?
Ja, aus dem Sudetenland. Ja.
Aus dem Sudetenland. Ja. Sie haben in ganz einfachen Verhältnissen gelebt?
Einfach ist gut ausgedrückt, mehr als primitiv. Wir haben in einem alten Haus gewohnt, was gar kein Wohnhaus war. Da war nur eine Stube, war keine Heizung, kein Wasser und nicht einmal ein Klo.
Was war für Sie angedacht, wie es so nach der Schule weitergehen sollte?
Gar nichts. Meine Eltern hatten null Perspektive und ich auch nicht, weil ich in dem Dorf ja weiter nichts gesehen habe. Und ich wusste auch nicht, was aus mir werden sollte. Und dann hat die Bäuerin einmal gefragt, was soll denn das Madler einmal werden? In Franken, ja. Und dann hat meine Mutter gesagt, ich soll einmal eine Kuhmagd werden, weil sie einfach keine Perspektive hatte.
Eine Kuhmagd?
Ja, weil ich habe ganz viel am Bauernhof gearbeitet und ich war ganz viel im Kuhstall. Habe da immer schon als Kind ausgekehrt und habe dann Milch mit nach Hause gebracht. Habe ganz viel Verantwortung für mich selber und dann eigentlich auch für meine Familie übernommen.
Und dann waren 7 Jahre Volksschule vorbei. Sie haben die Schule verlassen.
Ja, da ist man einfach entlassen worden früher, egal was man gelernt hat.
So, und dann haben Sie aber eben doch was anderes gemacht. Sie haben ein soziales Jahr gemacht.
Ja, das habe ich dann einer ebenfalls vertriebenen Frau aus dem Nachbardorf zu verdanken. Die hat gewusst, dass es da in Nürnberg ein Jugendhaus gibt, wo die Eltern nichts bezahlen müssen. Und es ist eine Haushaltungsschule gewesen. Und dann hat die mich einfach genommen, hat mich in Nürnberg da abgegeben. Und dann war ich plötzlich in einer ganz anderen Welt.
So, und dann während dieses sozialen Jahres haben Sie auch Kontakt mit einer Gemeindeschwester.
Ja,
das gab es früher noch.
Ja.
Kommen wir später noch mal drauf zurück, über dieses Thema Gemeindeschwester.
Ja, genau.
Sie waren dann bei einer Gemeindeschwester und Sie kommen zu einem Patienten, zu einer Patientin.
Ja.
Und was passiert Ihnen dann da?
Ja, da habe ich diese Patientin im Arm gehalten und diese Ordensfrau, eine Krankenschwester, hat die gepflegt, gewaschen und plötzlich stirbt diese Patientin in meinen Armen. Ich war dann 16 Jahre alt und es war so eine ganz existenzielle Erfahrung für mich. Ich habe dann die Ordensfrau beobachtet, die war so konzentriert und ernsthaft. Und dann habe ich gedacht, was ist das für ein ernsthafter Beruf? Das ist ein Beruf, der so an Leben und Tod und an existenzielle Fragen grenzt. Habe ich gesagt, das wäre ein Beruf, in dem ich mich entwickeln könnte.
Jetzt haben Sie dann diesen Beruf auch tatsächlich ergriffen. Sie haben eine Lehre, eine Ausbildung gemacht, eine doppelte Ausbildung, muss man sogar sagen dazu.
Ja.
Sie waren dann Ende der 60er Jahre im Krankenhaus, haben sich dann auch weiter hochgearbeitet als Krankenschwester zur Stationsleiterin.
Ja, und OP-Schwester und Intensivschwester.
Und waren auch verheiratet.
Ja.
Das ist ja ein ganz interessanter Punkt.
Ja, ganz typisch eine Krankenschwester, die einen Arzt heiratet.
So, Sie haben einen Arzt geheiratet. Und wie stand denn der Arzt, also Ihr Ehemann, zu Ihren beruflichen Ambitionen?
Oh je, der war in dieser Männerrolle, die damals in den 60er Jahren einfach so war. Die Frau hat zu dienen und hat sich nicht weiterzuentwickeln. Und ich habe das Recht, jetzt jeden Abend Essen zu bekommen und Sonntag den Sonntagsbraten. Und als ich gesagt habe, ich wollte ja gern auch noch mal was weitermachen, weiterlernen und mittlere Reife nachmachen, und dann hat er gemeint, nein, das brauchst du nicht. Und ich bin ja dann immer sehr hartnäckig gewesen, habe argumentiert, aber ich arbeite genauso lange wie du und so. Und dann hat er gemeint, aber meine Arbeit ist wichtiger als deine.
Obwohl, wie ich gelesen habe, er damals noch weniger verdient hat als Sie.
Ja, er war Assistenzarzt und ich war damals schon Stationsschwester und habe mehr verdient, ja.
Aber seine Arbeit war wichtiger.
Ja, ja, das ist dieses Rollenverständnis. Es ist jetzt heute wahrscheinlich auch nicht mehr so, aber vielleicht doch noch ein bisschen so von Mann zu Frau und von Arzt zu Schwester. Also diese Ungleichheit und diese Abwertung, die da drin steckt, ja.
Und das hat sie aber eigentlich noch mehr angespornt.
Ja.
Das hat sie nicht
entmutigen
und unterkriechen lassen,
nein,
sondern ganz im Gegenteil.
Ja, ich habe gedacht, nein, nein. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist für mich. Und dann werde ich das auch durchsetzen. Und
wie haben Sie das mit der Scheidung hinbekommen?
Ja, das war,
das war ja nicht so angesagt damals, ne?
Nein, nein, aber das war für mich, also ich habe sehr viel so nach innen gehört. Was ist mir wirklich wichtig? Was ist im Leben wichtig? Und wenn ich dann überzeugt war, dass es wichtig ist, dann hatte ich auch die Kraft, es durchzusetzen. Da hatte ich ganz viel Kraft, für mich zu sorgen, und ich habe gewusst, ich werde wieder ein neues Leben anfangen.
Das neue Leben, ich kann das auch sagen, Sie haben das gut hinbekommen, weil Sie einen Deal mit ihm gemacht haben.
Ja.
Mit Ihrem Mann.
Ja, ich habe den Deal gemacht, dass ich mich fürs Abitur vorbereiten kann und dass ich ihm weiterhin helfe. Er hatte dann eine Praxis aufgebaut, wir haben die miteinander aufgebaut, und ich habe gesagt, ich bleibe dann noch bei dir, wenn ich das Gehalt weiterbekomme. Da war er sehr großzügig, und ich hatte dann eben 3 Tage in der Woche in der Praxis mitgearbeitet, und die anderen 3 Tage konnte ich mich dann fürs Abitur vorbereiten.
Und Sie konnten sich scheiden lassen?
Ja, die Scheidung war dann schon vorher, ja.
So.
Und dann habe ich ein neues Leben begonnen, ja.
Sprechen wir gleich drüber. Ja. Es ist sehr interessant, wie sich das alles noch entwickelt hat. Schauen wir mal eben drauf. Pflege ist ein Ausbildungsberuf, kann aber auch studiert werden. Zum Beispiel in Neubrandenburg. Alicia Elling hat sich die interessanten Methoden angesehen.
Hallo?
Anspannung auf der Intensivstation. Ein Herzstillstand an der Übungspuppe.
Ich brauche mal Hilfe hier drin.
Die Herztöne steuert die Lehrkraft. An der Hochschule Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern studiert Julia Pflege. Regelmäßig übt sie im Skills Lab, einem Simulationslabor, mit einem Dummy.
Ja, sie kann blinzeln. Man kann auch sehen und fühlen, dass sie atmet, ihr Brustkorb hebt und senkt sich. Wir haben hier die Möglichkeit für einen zentralen Venenkatheter. Sie hat auch einen Magen, also kann man ihr auch eine Magensonde durch die Nase legen. Sie hat eine Blase, also kann man auch einen Blasenkatheter legen. Dann hat sie hier am Bauch einen künstlichen Darmausgang.
Reden kann sie auch. Die Stimme leiht die Dozentin.
Ja, mir geht's ganz gut, glaube ich.
Alles wird gefilmt und danach genauestens besprochen. Doch warum überhaupt der Berufswunsch Pflege?
Dass Medizin mein Bereich ist, wusste ich irgendwie schon mit 3 Jahren. Meine erste Verkleidung im Kindergarten war ein Arztkittel und so ein kleines Arztköfferchen, wie man sich's vorstellt.
Als Teenager macht Julia dann Praktika im Pflegebereich.
Ich fand es toll, dass man ihnen helfen kann, nicht nur auf medizinischer Art, sondern eben auch emotional oder auch auf einer Ebene, die Medikamente nie erreichen können.
Deshalb üben Studierende hier auch mit echten Menschen. Also Ehrenamtlichen mit Schauspieltalent.
Ich gebe das mal durch. Einmal dieses Handtuch.
Nee, das mag ich überhaupt nicht. Nee, nicht. Ja, das würde ich
das
schon
hier?
Nehmen. Ja.
Okay.
Und eins für ein kleines fürs Gesicht.
Mhm. Das hier wäre auch ein kleines.
Eine andere Farbe, bitte.
Wir haben noch weiße im Angebot.
Nee, weiße mag ich überhaupt nicht.
Dafür hat die Uni extra eine häusliche Kulisse. Kommunikation ist in der Pflege entscheidend.
Sie hat ihren eigenen Willen, sie wusste, was sie möchte, und darauf dann auch gut reagieren zu können und nicht irgendwann selber in dieses Grantige oder, naja, Unzufriedene zu verfallen, sondern dass man eben versucht, locker zu bleiben.
Wer Pflegekraft werden will, kann entweder eine Ausbildung oder ein Studium machen. Die Ausbildung dauert 3 Jahre mit hohem Praxisanteil.
Im Studium hat man in 3 bis 4 Jahren mehr Theorie, dazu Praxisphasen in Betrieben. Der Abschluss ist international anerkannt und eröffnet mehr Berufswege, wie Forschung, Lehre oder Führungspositionen. Die Laborleiterin schätzt vor allem, wie kritisch die Studierenden sind.
Wenn die Studierenden sich aus der Vogelperspektive dann sehen, also in dieser Videoaufzeichnung und dann sagen, Mensch, wie stehe ich denn da und wie spreche ich eigentlich? Das finde ich immer sehr interessant, weil genau da will ich hin. Und dass sie auch selber sagen, das muss ich nochmal nachrecherchieren. Also dass wirklich wieder dieser wissenschaftliche Charakter dahinter steckt.
Das Wichtigste dabei für den jungen Nachwuchs, gerne Fehler machen. Nur so geht Lernen.
Man hat hier im Prinzip nicht den Druck, dass tatsächlich etwas passieren kann, sondern man kann das ausprobieren, man kann selber Herangehensweisen wählen.
Hallo. Oh.
Hallo, guten Tag, Frau Rose.
Gut, dass Sie da sind.
Toni, mein Name.
Es tut mir so leid, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
Ja.
Seit diesem Jahr dürfen Pflegekräfte außerdem Aufgaben übernehmen, die zuvor nur Ärzte durften, etwa Maßnahmen nach einem Sturz. Die Akademisierung hilft ihnen dabei, beziehungsweise am Ende uns allen.
Sehr interessant, mit welchen simulierten Alltagssituationen da gearbeitet wird. Wie sah diese Ausbildung zum Pflegeberuf in den 60ern bei Ihnen aus?
Ja, ganz anders. Ja. War eine ganz andere Welt, ja. Also wir hatten natürlich auch schon solche Demonstrationsräume, auch mit einer Puppe. Mhm. Und unsere Unterrichtsschwester war ganz stolz, dass wir einen Knochenmann hatten, der aus echten Menschenknochen war. Da haben wir dann die Anatomie gelernt, ja. Ja, aber sonst war nicht viel. Man hat einfach mitgearbeitet, so Learning by Doing, einfach mal, lauf mal mit und mach mal die Arbeit. Und dann waren das so ganz andere Aufgaben.
Welche Rolle spielt es, dass die Pflege nicht mehr nur, wie es vielleicht früher gewesen ist, in der Familie stattfindet, sondern eben auch in bestimmte Einrichtungen verlagert wurde?
Ja, das war dann eine Entwicklung, dass eben die Familien sich auch verändert haben. Die Familienstrukturen sind ja so, dass viele Menschen alleine leben oder die Eltern dann beide arbeiten und dann die Großmutter nicht mehr gepflegt werden kann. Und dann sind diese Einrichtungen nach und nach entstanden. Und die Altenpflege hat sich dann auch erst in den 60er Jahren entwickelt.
Ist das auch ein Punkt, wo Sie auch ein bisschen mit Wehmut drauf blicken, dass viele Menschen, wenn sie dann pflegebedürftig sind, nicht mehr in ihrer Familie sein können?
Ja, das ist ein großes Leid, was viele Menschen dann da ertragen müssen, weil dann die Familie ist doch eine ganz große Stütze für einen alten Menschen. Und wenn dieser Mensch dann eben aus ganz bestimmten Bedingungen aus der Familie heraus muss und in ein Pflegeheim, weil es vielleicht nicht anders geht, weil beide Kinder dann, die Eltern arbeiten, dann ist es in unserer Gesellschaft ja, sehr tragisch, dass wir die alten Menschen ausgrenzen und auslagern müssen und in Einrichtungen geben müssen. Mhm. Und es wird vielleicht in der Zukunft auch noch stärker sein.
Müsste man denn nicht vielleicht auch die Möglichkeiten verbessern, in der Familie gepflegt zu werden? Das ist ja eine sehr individuelle Entscheidung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da müssen diese Strukturen sich auch verändern, dass eben Frauen eben auch zu Hause mehr bleiben können und die Pflege übernehmen. Oder dass die ambulanten Dienste auch ganz andere Aufgaben übernehmen könnten. Mhm. Aber das, denke ich, ist so eine gesellschaftliche Frage. Wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit den alten Menschen um?
Ja.
Was haben wir für Bewusstsein, wie wertvoll die Menschlichkeit ist?
Was wollen wir sehen in unserer Gesellschaft?
Ja. Ja.
Wollen wir nur den Spaßfaktor sehen oder wollen wir auch die Dinge, die zum Leben, zum Anfang und zum Ende mit dazugehören, sehen?
Ja, es sind so die Fragen, was ist wesentlich im Leben? Was sind die Sinnfragen? Wo wollen wir hin? Was leben wir? Leben wir nur nach außen und Unterhaltung und schneller, höher, immer alles anders und Abwechslung? Und es haben wir auch mal Ruhe zu überlegen, was ist uns denn wichtig? Wer sind wir denn? Wie wollen wir unsere Gesellschaft? Wollen wir die wirklich menschlich gestalten?
Ja. Ich habe das Gefühl, im Grunde haben Sie schon meine Antwort ein bisschen vorweggenommen, weil ich glaube, das gehörte auch zu Ihrem Antrieb dazu, genau diese Sätze, die Sie gerade gesagt haben. Weil ich versuche noch mal Ihren beruflichen Werdegang insofern zusammenzufassen, dass Ihre Karriere, wenn ich das so sagen kann, dann als Dekanin in der Universität von Mainz endete oder da ihren Gipfel fand. Sie waren zuständig Professorin für Pflegedidaktik und Pflegewissenschaft. War es Was war da der Antrieb, es so weit zu bringen aus diesen, wie wir es gehört haben, ganz einfachen Verhältnissen?
Ja, ich denke, es war so die Erkenntnis und die Motivation, wie wichtig dieser Beruf ist. Und der ist nicht nur wichtig, dass man die Menschen versorgt, sondern ist auch wichtig, so dass man so Erkenntnisse hat, was ist das Leben eigentlich? Was ist uns wert? Also Pflege ist ja ein wertegeleiteter Beruf. Und diese Werte haben zu tun, also für mich auch mit Entwicklung. Also wo will ich mich hin entwickeln? Und es ist für mich immer gekoppelt gewesen, auch mit dem Beruf. Und mit dem, was kann ich weitergeben an Studierende? Was kann ich für Haltung weitergeben? Was kann ich für innere Werte weitergeben? Und da ging es mir nicht nur um das Wissen. Also Wissen kann man sich ja, heute hat sich ja ganz viel verändert. Wissen kann man sich ja, im Handy hat man alles sofort vorhanden. Aber worum es geht, ist die Erkenntnis. Was bedeutet dieses Wissen? Mhm. Und bei meiner Lehre war es...
Kann man die Erkenntnis auch umsetzen?
Ja, und kann man die leben und kann man die erfahren? Und wenn man das macht, dann kommt man mehr in ein tieferes Verständnis, dann kommt man in eine Qualität des Lebens, die tiefer ist als nur das Äußere. Und das Äußere sind Wissen und Fakten, die kann man lernen. Aber was man weitergibt als Lehrende, ist immer die Haltung.
Ihre besonnene Art, Ihre tiefgründige Art hält noch nach an der Hochschule in Mainz, weil Ihre Nachnachfolgerin auf der Stelle, Dr. Julia Simon, Sie werden sie sicherlich kennen.
Ja.
Sie möchte noch ein paar Worte an Sie richten.
Aha. Wir beide kommen aus dem Beruf der Pflege und ich habe allergrößten Respekt davor, was Sie für diesen Beruf geleistet haben. Ihr Einsatz für die Professionalisierung in der Pflege, Ihr Mut, neue Wege zu gehen oder auch Dinge kritisch zu hinterfragen, inspiriert bis heute die Pflegenden. Erst kürzlich durften wir Sie hier als Dozentin im Rahmen des Netzwerktreffens begrüßen. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hier im Hörsaal in der Akademie Klinikum Nürnberg wiedersehen. Alles Liebe!
Tja.
Ja, ich bin ja ganz erstaunt. Ja, das waren wirklich bewegende Momente in dieser Akademie. Was habe ich aufgebaut als Institut für Fort- und Weiterbildung?
Übrigens in Nürnberg. Ich hatte das in Nürnberg örtlich verwechselt. Aber okay,
ja,
Sie
ja.
hat es ja auch richtig ja. gesagt. Ja, genau.
Und es war für mich so beeindruckend, so 30 Jahre zurückzugehen und zu sehen, wie sich da die Pflege entwickelt hat. Und dieses Institut war ja dann, als ich weg war, ganz schnell in Hand von Ärzten und hatte plötzlich einen anderen Namen. Und jetzt ist es mit der Frau Simon wieder so ursprünglich pflegeorientiert gewesen.
Ganz interessant, wo Sie das sagen, weil Ihr Buch heißt ja, als wir tüchtige Mädchen waren.
Ja, das waren wir damals auch.
Damals waren Sie tüchtige Mädchen, ja, tüchtig, mein Mädchen. Wie hat sich denn die Bewertung des Pflegeberufes, ich sage mal in Anführungsstrichen Gott sei Dank, entwickelt?
Ja, ganz viel. Also in den 80er Jahren schwappten von Amerika die Pflegetheorien zu uns und wir waren total erstaunt. Also Deutschland ist ja durch die zwei Weltkriege so abgehängt worden von der Pflegeentwicklung. In den angloamerikanischen Ländern hat man ja mit Anfang des letzten Jahrhunderts bereits schon in der Pflege promovieren können. Es war akademisiert und Pflege ist dann abgehängt worden und hat dann ein Dasein im Schatten eigentlich, so im Sinne von Dienen und Schweigen. Und in den 80er Jahren kamen dann die ersten Theorien und da ist Pflege aufgewacht in Deutschland. Haben gesagt, ja, wir müssen auch forschen und wir wollen an die Universität und wir wollen uns entwickeln. Und da sind Riesensprünge entstanden, also fast Quantensprünge in der Pflege. Und wir haben heute in der Pflege so viel Wissen, so viel durch die Akademisierung und eigenes Wissen, ja. Eigenständigkeit und Vorbehaltsaufgaben auch. Also Pflege darf bestimmte Dinge machen, die kein anderer Mensch machen darf.
Wie weit das gehen sollte, darüber werden wir gleich noch mal sprechen, weil wir möchten auch ein bisschen in die Zukunft gucken, wie sich vielleicht möglicherweise Pflege auch verändern könnte oder sollte, um erstens neue Menschen dafür zu interessieren, neue Arbeitskräfte, dass sie sich dafür interessieren und um einfach die Arbeit besser auch zu machen, attraktiver. Auch zu machen, ne? Und vor allen Dingen auch für die Menschen, die gepflegt werden, angenehm. Das gehört ja auch immer dazu.
Ja, ja, es ist immer beidseitig. Ja.
Immer beidseitig, ne? Ganz genau. Da ist ja auch ein Mensch, um den es geht.
Ja,
ne?
Ja.
Jetzt gucken wir aber vorher schon mal filmisch in die Zukunft. Welche technischen Möglichkeiten bieten sich auch in der Pflege von Menschen an? Was gibt es da denn Neues? Alicia Elling.
Wir wollen so tun, als würden wir unsere Haare einschamponieren.
Recken und Strecken mit Charlie im Pflegezentrum Travetal in Lübeck.
Föhn und Föhn und Föhn.
Der Roboter ersetzt hier keine Pflegekraft. Er kann weder Zähne putzen noch den Blutdruck messen. Aber er motiviert die Bewohner, aktiviert, animiert. Er trainiert den Kopf.
Jemand, der nicht selbstständig wird, hängt seiner Mutter an.
Oder er bringt, selbst fußlos, die Füße mit Volksliedern zum Wippen. Betreuungskraft Jutta Tandler muss den Roboter oft bedienen. Trotzdem bereichert sie der kleine Helfer.
In der Zeit, wo Charlie ja die Übung macht, kann ich am Bewohner sein. Und wir haben auch manchmal noch Bewohner oder Bewohnerinnen in der Gruppe, die ein bisschen mehr Zuwendung brauchen. Und die kann ich halt mit in die Gruppe nehmen, weil ich diese Zeit dann habe.
Außerdem soll die moderne Technik Fachkräfte anlocken. Die Bewohner blühen auf, wenn sie die Kulleraugen sehen.
Dann freue ich mich, dass er da ist.
Mit zu Bett nehmen würde ich ihn nicht. Dafür ist er mir zu blank und zu nackig.
Gefällt mir sehr gut.
Zuerst waren viele dagegen, aber jetzt sind sie alle dafür.
Zum Glück, denn Charlie fördert die mentale und körperliche Gesundheit. Ein Ergebnis für die Forscher der Fachhochschule Kiel. Über 3 Jahre haben sie das Pilotprojekt begleitet. Auch das Einsamkeitsempfinden der Senioren ist gesunken. Charlies Körper kommt aus Frankreich. Die Software allerdings haben hier über 100 Studierende, von Elektrotechnik bis Physiotherapie, weiterentwickelt. Doch wann wird aus Forschung Alltag in Einrichtungen?
Ja, perfekt. Ja.
Bei einigen Jahren hätte ich jetzt gesagt, ja, das wird gegebenenfalls lange dauern. Und dann wird es runterregnen, sozusagen erstmal was für sehr reiche, ne, Residenzen sozusagen, und dann irgendwann mal ankommen. Heutzutage würde ich jetzt sagen, aufgrund der technologischen Geschwindigkeit, die wir jetzt derzeit sehen, dass das erstmal früher passieren kann und die Kosten gehen auch sehr stark runter, sodass ich eher davon ausgehe, dass das eine Option ist, sagen wir mal, die in den nächsten 10 Jahren schon Wirklichkeit werden könnte.
Technisch ist Charlie überholt. Doch auch neue Roboter ersetzen keine Menschen, sondern unterstützen nur. Zum Beispiel beim Trinken. Exoskelette entlasten den Rücken des Personals. In Japan können Roboter bereits Patienten heben. Oder wie in diesem chinesischen Projekt Gesundheitsdaten tausender Heimbewohner überwachen. Obwohl Asien Vorreiter ist, ist Forschung in Norddeutschland wichtig.
Wir müssen Prozesse anpassen, wir müssen Leute schulen, wir müssen über Akzeptanz nachdenken, wir müssen über ethische Fragestellungen nachdenken, über Datenschutz nachdenken. Da kann ich jetzt nicht einfach ein Konzept nehmen und sagen, guck mal, das hat in Asien, in Tokio funktioniert, funktioniert bestimmt auch in Kiel. Das ist vollkommener Unsinn.
Sinn machen muss der Einsatz auch für das Personal, das oft skeptisch ist. Jutas Herz immerhin hat Charlie erobert.
Boah, das sieht aber elegant aus bei Charlie, ne?
Es ist ein Roboter, das weiß man auch. Aber wenn man 3 Jahre so eng mit dem arbeitet, hat man schon so das Gefühl, so man hat eine Verbindung aufgebaut, auf jeden Fall.
Deshalb hat der Träger nun nach Projektende Charlie für 20.000 Euro abgekauft. Er darf bleiben, für immer. Beziehungsweise solange der kleine Kerl rund läuft.
Ja, aber was haben wir gelernt, der Charlie? Zu glatt und zu nackig. Der kommt nicht mit ins Bett. So, also, aber jetzt mal ernsthaft. Ja. So ein Roboter, ich für den ersten Blick würde sagen, da fehlt mir ein bisschen die Menschlichkeit. Aber ja. Sie sagen, mag sein, aber es bleibt dadurch mehr Zeit für Menschlichkeit.
Ja, ja, also die KI kann ja viel abnehmen in der Pflege.
Künstliche Intelligenz.
Grundsätzlich gibt es ja auch ganz viel. Die kann die Dokumentation übernehmen, Informationen weiterleiten, Pläne machen. Und auch diese Roboter können natürlich auch einfache Handlungen übernehmen oder Bewegungsübungen. Aber das sind nicht die wesentlichen Sachen der Pflege. Die wesentlichen Sachen sind wirklich die Präsenz, die Menschlichkeit, die Hoffnung geben, dann dabei sein, existenzielle Fragen beantworten, Sicherheit geben. Und das ist alles menschliche Intelligenz und das kann die Robotik natürlich nicht.
Wenn Sie darüber nachdenken, wie sich Pflege verändern sollte, Da gibt es einen Ansatz, den Sie auch verfolgen, ist der mit der Gemeindeschwester. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Das gab es schon mal. Gibt es jetzt in Teilen langsam wieder, aber das wäre ein gutes Konzept.
Ja, das ist ein ganz tolles Konzept. Das sind die Community Health Nurses. Die gibt es im Ausland schon seit Jahrzehnten. Und das ist, wie kann man sich vorstellen, wie früher die Gemeindeschwester. Mhm. Und diese Community Health Nurses ist jetzt auch von der Regierung angedacht, das flächendeckend einzuführen. Das würde dann konkret aussehen, habe ich Ihnen auch in meinem Buch so als Beispiel mit formuliert, dass in der Gemeinde eine Community Health Nurses arbeitet, auch auf, die hat Masterqualifikation, vielleicht mit einem Team. Und so wie, kann man sich vorstellen, wie Versorgungszentren in der Medizin.
Ja.
Aber in der Pflege wäre sie dann die erste Anlaufstelle für die ganze Familie. Es kann die Mutter sein mit Kind oder die Oma oder jemand, der Schnupfen hat. Und der muss sich dann nicht in die Ambulanz setzen oder in die Praxis, die vielleicht um 18 Uhr geschlossen hat, sondern die kann dann zur Community Health Nurse gehen und die checkt ab. Die ist so gut qualifiziert. Die kann dann entscheiden, da reicht ein Hausmittelchen oder sofort in die Ambulanz.
So eine Art Zwischenstelle zwischen Arzt und Pflegepersonal, könnte man das so sagen, oder Pflegekräften?
Nein, ich würde sagen, da hat die Pflege mit dieser Qualifikation, die sie hat, da gibt es auch Advanced Practice Nurses, also die auch akademisch auf Masterebene arbeitet, die hat eine Ausbildung, dass sie klinische Arbeiten, klinische Untersuchungen übernehmen kann, dass sie eine Beurteilungsfähigkeit, und zwar hat die den Blick auf den ganzen Menschen. Der Arzt blickt auf die Krankheit, auf das Organ, und die Pflegefachperson blickt auf den Menschen mit seinen ganzen Bezügen. Und es hat eine ganz andere Wirkung, wenn der Mensch gesehen wird, mit den Zusammenhängen. Warum ist jetzt der Mensch, der Vater in der Familie oder das Kind in der Familie, warum ist das jetzt krank? Was hat es zu tun vielleicht mit der Familienstruktur, mit der Arbeitsstruktur, mit dem Stress oder was auch immer? Also die Pflegefachperson hat den ganzen Menschen im Blick und kann da mehr Gesundheitsdienst leisten als andere.
Das ist eine ihrer Ideen, um den Pflegeberuf attraktiver, wertvoller im Anschein nach zu machen. Sie möchten auch, dass er mehr Sichtbarkeit erlangt, dass mehr Menschen, also nicht nur klatschen während Corona, sondern dass es eben einfach mehr solche Diskussionen wie heute zum Beispiel gibt.
Ja.
Und dass das Thema auch Pflege nicht so an den Rand gedrängt wird.
Ja.
Man ist so verschämt damit.
Ja, ja, wenn das Wort Pflege so in den Mund genommen wird, dann schrecken viele Menschen zurück, weil sie verbinden das dann immer mit Alter und Krankheit und Gebrechlichkeit. Aber Pflege ist sowas Elementares. Jeder Mensch pflegt sich, ja. Und die Mutter pflegt ihr Kind. Und dann ist professionelle Pflege auch ganz elementar, dass man dann die Pflegebedürftigkeit verhüten kann, dass man Gesundheit fördern kann. Also es ist so ein breites Gebiet. Und ich glaube, die Bevölkerung, wenn die da mehr Bewusstsein hat und mehr hinschaut, dann könnte unsere Bevölkerung viel gesünder sein.
Und dafür brauchen Sie natürlich, und das ist auch eine Idee oder eine Forderung, politischen Rückhalt.
Ja, ja, die Politik ist jetzt aufmerksam. Und der Karl Lauterbach hat ja gesagt, Pflege kann mehr, als sie darf. Also die Politik ist im Moment dabei, wirklich Strukturen zu schaffen. Also wie ich schon gesagt habe, in dem Eckpunktepapier steht auch mit der neuen Koalition, wahrscheinlich, die haben vieles von der alten Koalition übernommen, die Einführung flächendeckend die Community Health Nurses oder auch andere Strukturen, zum Beispiel, dass die Vorbehaltsaufgaben, dass hier mehr Selbstständigkeit, mehr Kompetenz, auch die neue Gesundheitsministerin hat es formuliert, Pflege soll mehr Kompetenz bekommen.
Ja.
Also dass sie wirklich dann auch selbstständig zum Beispiel für Pflegemittel ein Rezept ausstellen kann das, und nicht dem Arzt nachlaufen
Stell dir vor,
muss.
Wir müssen jetzt noch auf den Arzt warten, weil den kann ich nicht erreichen, aber Sie brauchen das Rezept. Ich muss Ihnen eine Spritze geben, die brauchen Sie gerade, aber darf ich nicht?
Ja,
Das ist eben...
Ja.
Und
Pflege ist qualifiziert. Also Pflege ist wirklich, hat so viel Potenziale und kann das auch. Aber sie kann nicht so richtig wirken, weil die Strukturen, es sind halt jahrelange oder Jahrzehnte oder jahrhundertlange medizinische Strukturen, was mit Machtverhältnissen zu tun hat. Mhm. Dass Pflege Mann und Frau, Arzt und Schwester, dass Pflege einmal so nachgeordnet
ist. Das ist dieses tradierte Bild.
Ja, und es sitzt so in uns drin, auch in uns Frauen. Da möchte ich den Pflegefachleuten auch mehr wünschen, dass sie mit ihrem Bewusstsein nach außen gehen.
Aber da muss ich
mutig
auch sagen,
sein.
Ich gehe zum Beispiel auch sehr gerne zur Ärztin und ich finde auch toll, wenn Krankenpfleger da sind. Also weißt du, das entwickelt sich ja, Gott sei Dank.
Ne? Die Rollen verändern sich auch, Gott sei Dank. Und wir haben jetzt 25% auch Männer in der Pflege. Und die haben dann auch schon mal ein anderes Verständnis. Ja, es ist auch gut. Also es sind gute Entwicklungen, ja.
Ja. Wir haben schon über Ihre schwierige Zeit gesprochen, Strukturen, die Frauen immer Steine in den Weg gelegt haben, wenn nicht ganze Wände. Und alles so still. Und alles so still ist ein feministischer Gesellschaftsroman, ein Bestseller über Widerspruchsgeist und Solidarität. Und jetzt ist dieses Buch, dieser Bestseller in Hannover auf der Bühne. Annika Röhrs.
Ein Protest von Frauen, nicht laut, sondern still und leise.
Schockierende Szenen vor dem örtlichen Krankenhaus. Heute sorgten rund 30 Frauen für einen dramatischen Zwischenfall, der die Stadt in Aufregung versetzt.
Was wäre, wenn Frauen aufbegehren, die Mitarbeit in der Gesellschaft verweigern? Das Theaterstück und Alle so still nach dem Roman von Mareike Fallwickel erzählt davon, provokant und intensiv.
Ich kann nicht mehr eben halten, stützen, pflegen.
Holen Sie einfach Hilfe.
Hilfe holen! In einem Krankenhaus!
Wir leben, glaube ich, in einem Land, wo wir das Gefühl haben, wenn mir was passiert, fängt es jemand auf. Und ich glaube schon, dass das Stück an einer gewissen Stelle sagen will, seid euch da mal nicht so sicher.
Ruth, eine pflichtbewusste Krankenschwester, erlebt hier, wie das Gesundheitssystem zusammenbricht.
So klingt das, wenn ein Patient an seinem Erbrochen erstickt, weil niemand da ist. Hören Sie, so klingt das! Wenn jemand kollabiert, weil niemand das Piepsen des Perfusors hört.
Johanna Banzer fällt es leicht, in Ruth hineinzuschlüpfen. Die Maske geht immer schnell. Der Verband am Arm, übrigens keine Requisite. Sie kommt gerade aus dem Krankenhaus, hat sich tief in die Hand geschnitten.
Mir macht es nicht Spaß, Patientin zu sein. Ich bin sehr, sehr ungerne Patientin. Und auch heute im Krankenhaus hatte ich Leute, die nicht nett waren. Aber es gibt die eine, die war cool. Und der sage ich das dann auch. Also natürlich beeinflusst mich die Geschichte einer Ruth. Natürlich verändert das meinen Blick.
Fast wäre die Vorstellung heute Abend ausgefallen.
Oh, schön, dass du spielst.
Fabian Dott will noch einmal seinen Text durchgehen. Von Nuri, dem jungen Mann mit mehreren Jobs im Niedriglohnbereich.
Die verkrustete Kotze auf der Klobrille. Bürste rein, Bürste raus, bis die Brocken sich lösen.
Er glaubt, eine Solidarität der Männer hat das Potenzial, alles zu verändern.
Würden die Männer mitmachen, das ist ja quasi die Utopie oder der Versuch, durch auch meine Figur das sichtbar zu machen, würde eine doppelt und wenn nicht noch dreifach große Kraft dadurch entstehen, wenn die Männer begreifen würden, dass sie selber Opfer eines Systems sind, das von Männern kreiert wurde.
Die Rolle des Nuri zeigt, auch Männer haben die Wahl, sich gegen das patriarchale System zu stellen. Den Frauen zur Seite zu stehen, statt gegen sie anzukämpfen.
Es ist ja auch immer die Frage, nicht nur, wie erziehen wir unsere Töchter, damit sie emanzipiert und stark sind, sondern wie erziehen wir unsere Söhne beispielsweise, damit sie eben nicht solche Strukturen reproduzieren. Und darin sehe ich ein großes Potenzial an dem Abend.
Der Abend stellt den Pflegenotstand ins Rampenlicht.
Das könnte ein Ende sein. Oder ein Anfang.
Ein Anfang, durch die Kunst im Schauspielhaus Hannover aufzurütteln.
Ich glaube, mit Zahlen und Fakten, das ist wichtig und gut. Aber es führt einen nicht zu einem emotionalen, empathischen Verständnis. Und das ist, glaube ich, etwas, was man schafft, wenn man Figuren nachfühlt. Ich glaube, eine Form von Reflexion ist tatsächlich etwas, was Menschen brauchen.
Und damit kann Ruth vielleicht auch etwas in der Realität bewirken.
Wird aufgeführt in Hannover, also alle Informationen dazu bekommen Sie dann natürlich über hannover.de. So, Sie selber bezeichnen sich in Ihrem Buch auch als Mutmacherin. Sie sind eine Mutmacherin für viele Menschen. Und Sie haben so viele, ich habe es gesagt, Steine, Wände in den Weg gestellt bekommen. Wie haben Sie für sich selber alles ins Gegenteil gedreht, sodass sie es überwinden konnten?
Ja, ich glaube, es ist mir geschenkt worden. Ja, und ich glaube, weil ich einfach so nach innen geguckt habe und offen war. Was bietet mir das Leben? Was ist sinnvoll? Und dann hat sich das einfach von selbst entwickelt, wie sich mein Leben entwickelt hat. Und da habe ich ganz viel Dankbarkeit. Und das möchte ich gern weitergeben an Menschen, einfach mutig sein und nach innen zu schauen und Vertrauen zu haben. Und dann wird das Leben schön.
Vertrauen zu sich selber.
Ja.
Nicht von Strukturen abhängig zu sein, sondern eben das Vertrauen in das eigene Schaffen.
Ja.
Es war sehr schön, sich mit Ihnen zu unterhalten. Dankeschön. Und ich hoffe, wir gehen mit der Pflege weiterhin auf einen guten Weg.
Danke auch, ich bin ganz motiviert.
Dankeschön.
Danke auch.
Ja. Sugar Crush heißt sein aktuelles Programm. Wird er uns morgen alles erklären, was damit zusammenhängt. Es wird sehr lustig. Morgen kommt Kristall zu uns aufs rote Sofa. Comedian Kristall morgen bei uns. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen Abend, 18:45 Uhr sind wir wieder da. Tschüss.